Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Guten Morgen, liebe Gemeinde und auch alle, die sich zugeschaltet haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in diesen Tagen Nachrichten schaust. Bei mir ist es dann oft so, dass man gar nicht mehr die Nachrichten sehen kann und sehen will, sondern mein Herz sehnt sich nach Frieden. Deins auch? Frieden in der Welt, Frieden in deinem persönlichen Umfeld und deswegen auch von meiner Seite noch einmal die Einladung zu Eckstein. Donnerstagabend, 19 Uhr geht's los. Wer sich nicht angemeldet hat, kann trotzdem kommen. Freitag um 10. Freitag ist übrigens ein Feiertag. Da haben wir hier also volles Haus in der Gemeinde und kommen zusammen ab 10 Uhr, Samstag ab 10 Uhr und nächste Woche Sonntag dann der Abschlussgottesdienst der Eckstein-Konferenz. Danke an alle, die sich eingetragen haben zum Helfen. Aber es fehlen, wie schon gesagt, ein paar Hände, die noch aufbauen in der Woche. Bitte meldet euch, damit unser Team nicht alleine dasteht, weil es ist doch einiges zu tragen. Aufgrund der Größe des Gebäudes sind die Wege länger und wir brauchen mehr Hände, die anfassen. Danke, dass ihr euch damit einklingt. Wir machen weiter im Römerbrief und sind in Kapitel 6. Und ich lade uns ein, dass wir zur Textlese noch einmal aufstehen. Römer Kapitel 6, heute ab Vers 5 bis Vers 14. Römer 6, Vers 5 und folgende. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben an den letzten Sonntagen bisher gelernt, dass es für Gott nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Nämlich die, die entweder in Adam sind oder die, die in Christus sind. Adam ist unser erster Stellvertreter, der Stellvertreter der zunächst einmal gesamten Menschheit. Adam war dem Gebot Gottes nicht gehorsam, sondern er übertrat es. Und mit dieser Übertretung kam die Sünde in die Welt und mit der Sünde der Tod zu allen Menschen. Wir haben gelernt, das ist der Grund, warum du und ich eines Tages, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, sterben werden. Der Tod ist in dieser Welt. Aber es gibt einen zweiten Adam, Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus verbindet dich der Heilige Geist so sehr mit Jesus, dass fortan nicht mehr Adam dein Stellvertreter ist, sondern der Sohn Gottes. Und unter seiner Regentschaft, unter seinem Bundeshaupt, regiert jetzt nicht mehr der Tod, sondern Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt, weswegen es in Kapitel 5 des Römerbriefes heißt, in Vers 21, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also, unter Adam herrsche die Sünde, aber unter Jesus herrscht und regiert die Gnade. Wir haben auch gelernt, dass diese Gnade der dominierende Faktor im Leben eines Gotteskindes ist. Sie regiert in allen Phasen unseres Christenlebens. Sie herrscht bei der Bekehrung. Und sie regiert bis zu unserer Vollendung. Und dazwischen hat sie ihre Regentschaft nicht niedergelegt. Auch in unserer Heiligung, das ist der Prozess der Veränderung, in den Gott uns hineinführt, wenn wir sein Kind geworden sind und bei dem wir immer ähnlicher Jesu Christi werden, regiert die Gnade. Und das dürfen wir nicht vergessen. Aber wir vergessen es zu oft. Und deswegen heute nochmal. Wer regiert in deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist? Jesus Christus mit seiner Gnade. Von A bis Z. Vom Anfang bis zum Ende. Das ist dem Apostel so wichtig, dass er nach Vers 4 noch nicht Schluss gemacht hat, sondern hier jetzt ab Vers 5 diesen Gedanken nochmal vertieft, den Nagel noch weiter ins Brett schlägt. Er erinnert uns immer wieder an das Evangelium. Er appelliert nicht an deine Willenskraft, wenn du in der Versuchung bist, wenn die Sünde bei dir anklopft. Er gibt dir nicht 10 Schritte zum erfolgreichen Überwinden. Er gibt dir kein Handbuch, keine moralischen Tricks, sondern was er tut ist, er macht das ganz schlicht. Er führt dich zum Evangelium von Jesus Christus zurück. Und das ist hier in Kapitel 6 das große Thema und die folgenden. Es geht hier um die Nachfolge. Wie haben wir Sieg über die Sünde? Die Antwort ist das Evangelium. Und das ist jetzt die Frage auch in dieser Predigt. Was ist dein Sieg? Wie kannst du persönlich Sieg über die Sünde in deinem Leben haben? Und dazu 3 Punkte. Erstens, Sieg über die Sünde nur dann möglich, wenn du in Jesus Christus bist. Das ist die Grundlage. Bevor wir, wie ich eben schon sagte, in Jesus waren, hatten wir Adam als unser Haupt und wir gehorchten der Sünde. Daran erinnert uns Paulus hier jetzt in Vers 6. Wir wissen ja dieses, schreibt er, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dieses Wort können wir auch übersetzen mit: Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. In Vers 9 schreibt er weiter: Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn und so auch nicht mehr über die, die in Jesus Christus sind. Also, es war eine Zeit in deinem Leben, bevor du zu Jesus Christus im Glauben kamst, warst du der Sünde versklavt. Sie herrschte über dich. Das ist der natürliche Zustand von allen Menschen. Durch unsere natürliche Geburt, wenn du auf die Welt kommst, wirst du in, wie David es sagt, in Sünden geboren, in Sünden empfangen und in Sünden geboren. Das kommt, weil Adam dein Stellvertreter ist und mit ihm die Sünde und der Tod zu allen kam. Um Sieg jetzt über die Sünde zu haben und frei von ihr zu werden, brauchst du eine zweite Geburt. Nicht allein deine natürliche Geburt, sondern du brauchst eine Wiedergeburt, bei der du zu geistlichem Leben auferweckt wirst und dich im Glauben an Jesus Christus wendest, sodass seine Gerechtigkeit Gott gegenüber dir zugerechnet wird. Ohne, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, ohne diese Wiedergeburt ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du hast richtig verstanden. Ohne den Glauben an Jesus Christus ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn unser altes Wesen wird immer wieder zur Sünde hingezogen. Unser Wille ist so angelegt, dass wir der Sünde dienen und ja sogar dienen wollen. Ein bekanntes Beispiel illustriert dies, finde ich, sehr präzise. Setzt du einem Wolf einen Teller mit Fleisch vor, und daneben ein Teller mit Salat. Was wählt der Wolf? Fleisch. An alle Männer gerichtet, dieses Beispiel hat Fleisch als böse und nicht als Grillgut zu verstehen. Wie die Bibel das Fleisch als auch gleichsetzt mit unserer sündhaften Natur. Der Wolf, der will und wählt das Fleisch. Warum macht er das? Weil dies in seiner Natur verankert ist. Sein Wesen bestimmt seine Entscheidung. Und so geht es allen, die in Adam sind. Die Gerechtigkeit Gottes, das Gute, das liegt auf dem anderen Teller. Das ist jetzt mal der Salat. Liegt da drüben. Will der, der in Adam ist, vollumfänglich zum Salat gehen? Nein, weil es gegen seine Natur ist. Das bedeutet nicht, dass der gefallene Mensch, also der, der in Adam ist, ausschließlich Böses tut oder Böses bis zum Äußersten tut. Manchmal liegt auch ein Blättchen Salat mit auf dem Fleischteller, um unser Gewissen zu beruhigen. Ja? Dann garnieren wir die Sünde mit ein bisschen was Gutem, aber hauen uns das Fleisch rein. Wir verweisen dann auf unsere guten Taten. Siehst du das kleine Blättchen da, sagen wir dann. Ist gut für die Verdauung, sagst du dann. Wir verweisen dann auf unsere guten Taten Aufgrund der allgemeinen Gnade Gottes ist der Mensch nicht so böse, wie er nur böse sein kann, denn es gibt gewisse Dinge, die ihn noch in Zaum halten. Mag es sein vielleicht noch manchmal aufflackerndes Gewissen sein oder mögen es Gesetze in einem Staat sein, die davor bewahren, dass wir alle übereinander herfallen? Doch alle guten Taten, die ein Mensch trotz seiner Sündhaftigkeit tut, reichen nicht aus, um Gott zu gefallen. Denn wir tun sie, um unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und nicht mit der Intention, Gott allein alle Ehre zu geben. Daher ist es für einen Menschen, das ist jetzt die Frage, wie haben wir Sieg über die Sünde? Für einen Menschen, der in Adam ist, ist es unmöglich, Sieg über die Sünde zu haben. Denn sie herrscht über ihn. Die Bibel ist so klar in dieser Frage. Römer 8, wir kommen ja dann auch später dazu in den nächsten Wochen, Vers 5 bis 7. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, können auch sagen in Adam sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und jetzt hör mal. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Deswegen ist es eine furchtbare Tragödie, wenn wir verlorenen Menschen Moralismus predigen. Wenn wir den Eindruck erwecken, ihre vermeintlich guten Werke gefallen Gott. Wir sind böser als der unfähigste Arzt, der dem Patienten verschweigt, was wirklich Sache ist und ihn ohne Behandlung auf den Weg in den Tod schickt. Es ist ein Desaster, wenn wir an die Moral appellieren. Du hast einen in Adam vor dir sitzen und du appellierst an seinen Willen, du appellierst an seine Taten, du appellierst an seine Moral. Einer verlorenen Welt Moral zu predigen, ist der vollkommen falsche Weg. Denn die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. So viel Blättchen sie auch noch ihrem Fleisch dazulegen. Wenn wir also nicht von Neuem geboren sind, ist es uns unmöglich, Gott zu gefallen. Wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen eine neue Geburt. Wir brauchen eine zweite Geburt. Wir brauchen eine Wiedergeburt, die aus uns einen anderen Menschen macht. Der Wolf muss vom Wesen her neu werden. Er muss ein Schaf werden, das dann den Salat will und freudig ist. Also, Sieg über die Sünde. Erstens, du musst in Christus sein, sonst kein Sieg über die Sünde. Zweitens, der Sieg über die Sünde ist für die, die in Christus sind, unvermeidbar. Wie sieht es denn jetzt für den Gläubigen aus? Während der gefallene Mensch wie Eisen vom Magnet angezogen wird, sich immer wieder zur Sünde hingezogen fühlt, ist es bei Christen anders. Sie sind nicht mehr unter der Herrschaft des Bösen. Warum? Weil ihre Verbindung, durch den Heiligen Geist, ihr Einssein mit Jesus unvermeidbare Konsequenzen hat. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm, also mit Jesus, eins gemacht und ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch durch unser Einssein mit Christus mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das müssen wir wirklich so stehen lassen zunächst mal. Unser Einssein mit Jesus führt also zu einem unvermeidlichen Resultat. Dein Leib der Sünde wird außer Wirksamkeit gesetzt, steht da. Und du dienst der Sünde nicht mehr, steht da. Unser Einssein mit Jesus ist also nicht folgenlos. Denn weil Jesus der Sünde gestorben ist, sind auch wir in ihm, haben wir letzten Sonntag gehört, der Sünde gestorben. Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Hier kommt das Bild der Sklaverei zum Tragen. Der Sklavenhalter hat kein Anrecht mehr an dir. Du bist frei. Dein Einssein mit Jesus hat unvermeidliche Konsequenzen. Du bist frei. Hörst du das? Du stehst nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Dein Glaube hat eine Folge. Klipp und klar. Da gibt es auch nicht einen Zweifel dran, in dem ganzen Abschnitt hier, im ganzen Römerbrief nicht. Vers 7, Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, also auch nicht mehr über dich. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Lieber Bruder, liebe Schwester, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen. Das ist eine Wahrheit, auf die wir uns immer wieder berufen müssen, an die wir uns wieder und wieder erinnern, besonders in der Zeit der Versuchung, weil wir wissen, die Versuchung kommt. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen. Und das weißt du, das wissen wir. Was machen wir? Wir müssen uns berufen auf die, wie man so schön sagt, objektive Realität, die Wahrheit. Die Sünde herrscht nicht mehr über dir, weil dein Einssein mit Jesus unvermeidbare Konsequenzen hat. Du bist ein von der Herrschaft der Sünde befreiter Mensch. Vers 2 und 3, wir hatten es letzte Woche gesehen, Paulus argumentiert ähnlich, als er gefragt wird, ja sollen wir denn weiter sündigen, damit die Gnade überhand nimmt. Wie sollten wir, sagt er, der wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Mit anderen Worten, für den Gläubigen, der mit Jesus vereint ist, ist es unvermeidbar, Sieg über die Sünde zu haben. Unumgänglich. Warum? Weil du in Christus der Sünde gestorben bist. Das löst Unbehagen aus, oder? So ein bisschen vielleicht. Wir wissen doch, dass wir vollkommen sündlos erst bei Gott im Himmel sein werden. Und die Gegenwart der Sünde auf dieser Erde wird immer ein Begleiter sein. Und deswegen wird uns bei dem Gedanken, dass der Sieg über die Sünde für mich als Christ unvermeidbar ist, wird mir irgendwie unwohl. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir ein falsches Verständnis vom Evangelium haben. Wir glauben nicht wirklich an die Herrschaft der Gnade, sondern wir folgen einem sogenannten Evangelium, das lautet: Du bist der entscheidende Faktor, der die noch fehlende Arbeit zu verrichten hat. Du. Es liegt an dir. Wir glauben, Gott liefert 99% des Nötigen, aber dieses 1%, das müssen wir bringen. Und wenn wir dann hören, es ist unvermeidbar für einen Christen, Sieg über die Sünde zu haben, und wir uns dann selbst kennen, dann sagen wir, das fühlt sich nicht gut an. Da stimmt was nicht in der Gleichung. Wir denken, wir sind das Zünglein an der Waage und wir sind verantwortlich für den ausschlaggebenden Teil. Wir glauben, dass Jesus am Kreuz unsere Heiligung möglich gemacht hat, wir aber die entscheidenden Schritte selber liefern müssen. Das ist so tief in unserem Denken verankert, dass uns unwohl wird, wenn wir hören, dass für einen Christen der Sieg über die Sünde unvermeidbar ist. Wir spüren sofort eine schwere Bürde auf unseren Schultern und wir meinen, wir stehen in der Pflicht. Ja, wir können sagen, wir glauben, die Gnade herrscht nicht. Und weil wir uns und unsere Schwachheiten nur zu gut kennen, fühlen wir eine Bedrückung statt Befreiung. Und deswegen kommt der Apostel Paulus in diesem Abschnitt von Vers 1 bis 14 dreimal zu dem Punkt, dass er sagt: Weißt du nicht? Denke daran, an die objektive, unumstößliche Wahrheit, dass du in Christus Sieg über die Sünde hast. Er sagt in Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Vers 6, wir wissen ja dieses, wir wissen es, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wir dürfen in unserer Heiligung die Quelle unserer Gerechtigkeit, die Quelle unserer Reinigung niemals vergessen. Es ist und bleibt zu 100% das Werk von Jesus Christus. Er ist deine einzige Hoffnung. Und auch meine einzige Hoffnung, um über die Sünde siegreich zu sein. Er ist unsere Garantie. Er ist unsere Garantie. Deine Heiligung ist nicht das Ergebnis deines Ringens, sondern eine Folge dessen, was Christus am Kreuz für dich getan hat und was nun in deinem Leben mehr und mehr Gestalt annimmt. Wie haben wir Sieg über die Sünde? Wir müssen in Christus sein. Und wir müssen uns daran erinnern, dass in Christus wir Sieg über die Sünde haben, weil Christus den Sieg über die Sünde erreicht hat. Amen? Okay. Drittens. Und nun sind wir befreit zu einem neuen Leben. Denn unser Einssein mit Jesus erlöst uns nicht nur von der Herrschaft der Sünde im einen Sinn, sondern befreit uns auch jetzt für ein neues Leben. Dieses neue Leben zieht sich wie ein roter Faden durch unseren gelesenen Text. Nun, wenn du jetzt an deine Zukunft denkst, und ich spreche jetzt zu denen, die in Jesus sind, dann gehe ich davon aus, dass du als ein Kind Gottes fest davon ausgehst, dass du eines Tages mit Jesus auferstehen wirst. Amen? Glaubst du doch, ne? Da glaubst du doch ganz fest dran. Du glaubst an deine Auferstehung. Warum glaubst du an deine Auferstehung? Du glaubst an deine Auferstehung, weil du in Christus bist. Stimmt doch, oder? Du selbst hast doch keine Kraft aufzuerstehen, sondern es ist doch die Auferstehung Jesu. Du glaubst daran, dass er aus den Toten auferstanden ist und durch den Glauben an ihn bist du so sehr mit ihm vereint, dass du in ihm auch auferstehen wirst. Amen. Ja, das finde ich auch. Da sagen wir mal alle Amen. Ja, das ist so. Wir glauben daran. Wir glauben daran, dass der Tag kommt, an dem wir, wenn Jesus wiederkommt und wir bis dahin gestorben sind, auferstehen zu einem neuen Leben und bei Gott sein werden, wo nicht nur die Sünde besiegt ist in Form ihrer Herrschaft, sondern wo wir auch von der Gegenwart der Sünde befreit sind. Das ist eine Hoffnung, die wir haben auf die Zukunft, die kommt. Und diese Hoffnung gründet sich mit unserem Einssein in Jesus. Wir haben keinen Zweifel daran. Vielleicht hier und da, manchmal kommt es uns über, aber grundsätzlich glauben wir werden auferstehen und im Himmel wird es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr geben, keine Sünde. Die Gegenwart der Sünde wird nicht mehr da sein. Warum glauben wir das? Weil unser Text es sagt, wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm begraben und wir sind mit ihm auferstanden. Also unser Einssein mit Jesus garantiert uns eine Zukunft ohne der Gegenwart der Sünde. Das ist die Hoffnung, die wir haben auf das, was kommen wird. Aber jetzt, wie ist das denn mit unserem Leben hier und heute? Naja, da ist ja überall die Versuchung. Und überall sind diese Anfechtungen. Dass wir heute schon Sieg über die Sünde haben können, fällt uns schwer zu glauben. Doch dasselbe Prinzip, das dir eine unumstößliche Hoffnung auf die Auferstehung schenkt, ist dasselbe Prinzip, das dir Hoffnung für ein verändertes Leben im Hier und Jetzt gibt. Schon im Hier und Jetzt. Nochmal, wir werden nie sündlos auf dieser Erde sein. Das wissen wir. Die Vollkommenheit haben wir erst bei Christus. Aber in unserer Heiligung, in dem Christus ähnlicher werden, in unserem Kampf mit der Anfechtung und der Sünde und den Versuchungen, dürfen wir davon ausgehen, dass wir durch unser Einssein mit Christus auch von Sieg zu Sieg gehen können. Dasselbe Prinzip, das dir eine unumstößliche Hoffnung auf die Auferstehung schenkt, ist dasselbe Prinzip, das dir Hoffnung für ein verändertes Leben im Hier und Jetzt schenkt. Vers 6 und 7, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wer starb der Sünde? Jesus starb der Sünde. Wo warst du, als er der Sünde starb? Du warst in ihm. Das bedeutet, sein Tod der Sünde gegenüber ist auch dein Tod der Sünde gegenüber. Die Auferstehung zum ewigen Leben wird genauso auf dich übertragen wie auch die Freiheit von der Sklaverei der Sünde. Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jesus, und das ist der Punkt hier, gibt uns also nicht nur eine zukünftige Hoffnung auf das, was sein wird, wenn wir im Himmel sind, sondern er gibt uns auch eine Hoffnung für unser Hier und Jetzt. Weil du in ihm bist, wandelst du in einem neuen Leben. Es ist ein Leben in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das hast du dir nicht selbst erwirtschaftet. Es ist nicht dein Sieg, es ist nicht deine Bemühung, es ist nicht deine Anstrengung, sondern es wurde verdient durch Jesus. Es ist Jesu Sieg der Sünde gegenüber, der nun dein Sieg der Sünde gegenüber geworden ist. Und das ist Realität. Das ist eine Wahrheit, die so sicher ist wie deine Hoffnung auf die kommende Auferstehung. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Was machen wir jetzt? Wir lassen dies jetzt zu einer bleibenden Überzeugung in unseren Herzen und Gedanken werden. Diese Realität des Einsseins mit Jesus, und deswegen kommen wir unter das Wort, deswegen kommen wir im Gottesdienst zusammen, deswegen singen wir die Texte, die wir singen, deswegen hören wir die Gebete, die wir hören, deswegen lesen wir die Schrift. Deswegen haben wir Gemeinschaft untereinander, um uns zu erinnern, was die Realität ist. Wir sind in Christus, und weil Christus der Sünde gestorben ist, sind auch wir der Sünde gestorben. Diese objektive Wahrheit soll Ausgangspunkt all meines Denkens sein, all meiner Planungen sein, all meiner Freude sein, all meiner Worte sein, all meines Handelns sein. Ich halte und wir halten uns stets vor Augen, dass ich nicht mehr der bin, der ich einmal war. Ich bin in Christus. Ich bin auserwählt in ihm. Ich bin erlöst in ihm. Ich bin lebend in ihm. Und ich bin der Sünde gestorben in ihm. Sein Geist ist in meinem Herzen ausgegossen und das ist mein wahrer Zustand. Das ist meine wahre Identität. Und im Lichte dieser Basis, im Lichte dessen, was wahr ist, folge ich nun den jetzt folgenden Imperativen, den Aufforderungen. Denn ja, die kommen hier jetzt. Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Ausrufezeichen. Zweites Imperativ. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Drittes, Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ausrufezeichen. Sehen wir das? Halte dich dafür, Ausrufezeichen. So soll nun. Gebt dich nicht hin, sondern gebt dich dem anderen hin. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es sind Aufforderungen, die Paulus hier den Christen zuruft. Es sind also hier, ist eine Liste von Dingen, die wir tun sollen. Aber wir tun sie, und das ist jetzt das Entscheidende, wir tun sie in Jesus. Wir tun sie im Ergebnis dessen, was er für uns erwirkt hat. Wenn also die Versuchung anklopft, dann hab keine Angst. Erinnere dich daran, wer du in Jesus bist. Er hat den Sieg errungen. Du bist in ihm und nun ist sein Sieg dein Sieg. Du bist kein Sklave der Sünde mehr, Auch wenn im Leben bisher jede Faser deines Lebens weiß, was es bedeutet, unter der Herrschaft der Sünde zu sein, kam eines Tages die Nachricht zu dir, du bist frei. Ketten auf, du kannst gehen. Frei der Sünde gegenüber. Und jetzt sollen wir so leben, wie wir auch wirklich sind. Nämlich nicht mehr Sklaven, sondern wir haben eine neue Identität. Du bist frei, verhalte dich nicht länger, als wärst du ein Sklave. Also gib deine Glieder Gott hin, wie er hier sagt. Lebe gemäß deines Standes. Ein Sklave, dessen Ketten gelöst werden, bleibt nicht länger im Sklavenstand, sondern er geht raus. Er verlässt die Unterdrückung. Er verlässt die Schmach. Er verlässt den Tod. Er sagt, nein, ich lebe jetzt mein Leben gemäß dessen, wer ich tatsächlich bin. Also dem Sklaven brauchst du nicht lange Imperative geben, sondern der macht es, weil er weiß, ich bin neu. Ich habe einen neuen Stand. Und so ist es auch mit denen, die in Jesus sind. Und deswegen, damit wir das nicht vergessen, kommt Paulus hier in seiner Auflistung dann in Vers 14 noch einmal zurück. Für den Fall, dass jemand diese Imperative jetzt wieder versucht, als dieses 1%, was an ihm liegt, zu erreichen. Und wieder in diese Leistungsdenken hineinfällt, sagt Paulus nochmal, pass auf, stopp, tu es nicht, tu es nicht. Vers 14, denn die Sünde, sagt er, wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sünde hat keine Macht über dich, weil du nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade bist. Heißt das, dass wir vom Gesetz befreit sind? Nein, das Gesetz ist gut, aber wir sind zum Gehorsam befreit. Und das ist komplett neu. Wir waren nicht zum Gehorsam befreit, sondern unter dem alten Adam war alles in uns fleischlich gesinnt. Aber unter dem neuen Adam haben wir eine neue Identität, ein neues Herz. Wir sind in Christus und wir strecken uns aus mehr und mehr nach dem, was gut und richtig ist. Und auf diesem Weg brauchen wir immer wieder die Erinnerung, es ist nicht letzten Endes unser Kampf, sondern wir sind in Christus. Wir halten uns der Sünde für gestorben. Wir legen uns auf den Bauch, Hände in den Nacken, ihr wisst, Beine auseinander, damit der Bär uns nicht umdrehen kann. Und wir sagen, Sünde, hau ab, ich bin tot und sie wird gehen. Warum bist du tot? Der Sünde, weil du in Christus bist und der Sünde gestorben. Nun bist du, Vers 14, unter der Gnade. Halleluja. Ja, das war so ein bisschen Schwarzbrot, aber ist gut. Das müssen wir hören und wir müssen kauen. Kau das noch mal ein bisschen durch und vor allen Dingen nimm es mal mit in den Alltag. Hast du vielleicht letzte Woche schon gemacht, kann ich nur empfehlen. Weil das kommt ja. Ich kenne uns ja alle. Die Sünde kommt ja. Und dann üb dich mal da drin. Was habe ich gehört? Was habe ich gelesen? Ich bin in Christus. Ich bin der Sünde tot. Mach das mal. Machst du ja wahrscheinlich sowieso. Aber je mehr wir das machen, desto mehr geht es uns in Geist und Blut über. Ich hatte vorhin gesagt, in Fleisch und Blut. Und wir werden verändert. Gott, helfe uns dazu. Lass uns aufstehen. Herr, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen wieder von dir unterwiesen werden in deinem Wort. Und das sind Dinge, die wir prozessieren müssen und wollen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns vorangegangen bist und diesen für uns unerreichbaren Sieg errungen hast. Und auch heute Morgen bete ich für Menschen unter uns, die noch nicht in Christus sind, sondern noch in Adam. Ich bitte dich, dass du sie erweckst und dass sie erkennen, sie brauchen Vergebung und Buße und Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, sodass ihr Leben neu wird. Und ich bete für alle die Gläubigen hier, für uns, für mich, Herr, ich bete auch für mich, hilf mir, wenn die Sünde kommt und mich versuchen will, wenn der Böse kommt und brüllt wie ein Löwe. Ja, Herr, dass ich mich daran erinnere, meine Identität ist nicht mehr Sklave, sondern ich bin frei. Nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Nicht mehr unter dem Tod, sondern unter dem Leben. Warum? Weil Jesus einen Sieg errungen hat, der garantierte Folgen für mich und mein Leben hat. Nicht nur erst im Himmel, sondern schon im Hier und Jetzt. Hilf uns als Archegemeinde, dass wir eine Gemeinschaft sind, die in der Heiligung wächst und zunimmt. Herr, dass wir rein sind vor dir. Und ich danke dir, dass wenn wir fallen und wenn wir versagen, du mit offenen Armen dastehst. So wie unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du unsere Schuld vergibst und uns reinigst von all unserer Ungerechtigkeit. Ja, Herr Jesus, deine Barmherzigkeit in unserem Versagen ist so groß. Du schenkst sie uns noch obendrauf. Dafür danken wir dir. Amen.